Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Es ist wirklich sehr, sehr schade, dass es keinen Preis gibt. Und zwar für die Partei, die sich den lustigsten Wahlkampfslogan ausdenkt. Ich finde ja, die Partei sollte da auf jeden Fall auf Platz 1 landen. Denn Achtung, Zukunft ist für alle da. Ich finde einfach, das kann man nicht toppen. Das ist einfach zu gut. Christian Schmidt heute Abend bei mir im Studio.
Hi.
Ist bestimmt auch einer von deinen Lieblings-Weißlungs.
Ja, ist wunderbar. Muss man kurz mal 3 Sekunden drüber nachdenken. Dann
aber
kommt
dann hat man's.
Ja.
Übermorgen am Sonntag wird ja in Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gewählt. Gilt so als kleine Bundestagswahl. Also wichtig, wichtig. Und wir werfen nochmal zum einen Blick auf die Wahlplakate, natürlich auch auf die Inhalte und wer eventuell mit wem koalieren könnte. Christian Schmidt und ich wünschen einen schönen guten Abend. Mein Name ist Sonja Meschkat. Hallo.
Deutschlandfunk Nova.
Wie lange dauert das eigentlich, die alle abzumachen? Und wie lange hat das erst gedauert, die alle aufzuhängen? Ich glaube immer, die Leute, die das machen, die anderen zum Schluss wahrscheinlich so blutleere Arme. In NRW wird ja am Sonntag ein neuer Landtag gewählt und überall in den Städten hängen Wahlplakate mit, mal mehr, mal weniger aussagekräftigen Statements. NRW-Kollegen heißt zum Beispiel ein Slogan von der SPD oder erstens Menschlichkeit, zweitens kennt keine Obergrenze, das ist ein Plakat von den Grünen oder die FDP, nur weil Kinder gerne im Dreck spielen, müssen die Schulen nicht so aussehen. Die Linke, die hält es lieber kurz und knackig, Zeit stärker. Ich spreche bzw. habe schon gesprochen über die NRW-Landtagswahl mit unserem Landtagskorrespondenten Moritz Küpper. Nehmen wir uns erstmal die Wahlplakate vor, wie kommen die eigentlich an?
Also ich habe den Eindruck, dass vor allem die FDP ganz gut ankommt. Sie legt ja auch sehr großen Wert darauf, dass sie eine authentische Kampagne gemacht hat. Ne? Also sprich, wie Fotografen von Zeitungen einfach Fotos genommen hat, die auf Wahlveranstaltungen oder auf anderen Veranstaltungen waren. Sitzt im Bus oder im Auto. Und das ist auffällig, das kommt wohl auch gut an und ist auch so eine eigene Geschichte parallel.
Mein Eindruck ist, dass die FDP vor allen Dingen sich auf dieses Thema Digitalisierung draufgesetzt hat. Ja. Ist das richtig?
Ja, das ist zum einen in der Kampagne zu sehen. Also ich glaube, dass die FDP im Übrigen bei jungen Wählern ganz gut ankommen wird. Das hängt zum einen an Christian Lindner, der ebenfalls relativ jung noch ist. Dann steht er da mal in Turnschuhen auf dem Plakat etc., spielt trotzdem in dieser großen Liga mit. Zum anderen, du hast es gesagt, das Thema Digitalisierung pushen sie ganz nach vorne. Sie gehen auch ganz auffällig, ganz häufig zu Startups. Das ist natürlich sozusagen dann das Umsetzen dieser Digitalisierungsstrategie. Mhm. Aber sie gehen auch ganz viel in Unis, in Hörsäle. Und die waren, und so habe ich es teilweise selber erlebt, aber auch dann gesehen, immer recht voll. Also die Leute kommen, bei den jungen Leuten kommt das durchaus an. Zumal, was in den vorherigen Wahlkämpfen ja war, das Thema Studiengebühren nicht mehr so richtig polarisiert. Das war ja früher vielleicht auch mal ein wahlentscheidendes Thema. Das erlebe ich in diesem Wahlkampf nicht.
Hannelore Kraft hat ja zumindest schon mal einen Koalitionspartner jetzt vorab ausgeschlossen. Das hat sie sehr betont, die Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen, nämlich, dass für sie eine Koalition mit der Linken auf keinen Fall in Frage kommt. Das heißt, welche Koalitionsbildung blieben dann noch übrig? Also nur SPD?
Naja, der SPD bleibt die große Koalition. Das, was Hannelore Kraft in dieser Woche gesagt hat, Rot-Rot-Grün nicht mit uns, hat sie zwar innerlich schon auch immer gesagt, aber in der Deutlichkeit eben noch nicht. Und das wird eben als Panikreaktion gewertet, nachdem die CDU hier in Nordrhein-Westfalen dieses Schreckgespenst Rot-Rot-Grün auch immer an die Wand gemalt hat. Ob ihr das zugutekommt, weil dadurch sind wir genau an dem Punkt, ich habe es Ausschlusseritis genannt, das ist eine weitere Facette, die sozusagen damit weg ist. Und dann bleibt letztendlich nur noch die große Koalition fast über. Es sei denn, und das ist die Ausnahme, die FDP wird wirklich so stark bei 13, 14, 15% und andere Parteien kommen nicht rein. Die Linke kämpft um den Einzug, die Grünen könnten sogar auch rausfallen. Die AfD ist wahrscheinlich drin, aber das weiß man auch nie sicher. Dann könnte es sozusagen vielleicht sogar für eine sozialliberale, also sprich SPD-FDP-Koalition reichen oder gar für Schwarz-Gelb, sprich CDU und FDP.
Jetzt haben wir über die großen Parteien gesprochen. Mich würde noch mal eine kleinere Partei interessieren.
Die Grünen?
Ja, die können wir auch schon. Wie sieht es mit denen aus? Prognosen sind, glaube ich, eher so mittelprächtig bis nicht so gut.
Ja, prächtig würde ich ja vielleicht jetzt nicht verwenden. Aber die Grünen selber haben ganz überraschenderweise vor 2 Wochen so eine Art Weckruf, haben sie es selber genannt. In den Medien wurde es dann eher als eine Art Hilferuf gewertet. Nämlich da gab es ganz viele Umfragen, die sehen sie eben bei 6-7%. Und wenn man weiß, da gab es übrigens auch eine Umfrage, die sah sie bei 5. Und wenn man weiß, dass die Umfragen für die Grünen traditionell immer besser sind als das eigentliche Wahlergebnis, dann kann man sich das vorstellen, wenn wir diese 5%-Hürde nehmen, dass es sogar sein kann, dass sie aus dem Landtag fallen. Deswegen, und das sagen sie ja damit indirekt selber, haben sie diesen Weckruf gestartet. Die Angst sitzt also nicht nur, wie es immer heißt, ja, ihr Medien, sondern die sitzt auch bei ihnen selber. Und darauf wollten sie aufmerksam machen, es braucht die Grünen. Insofern, ja, wenn du Kleine ansprichst, kam mein Gedanke da direkt.
In Wirklichkeit meinte ich aber noch eine andere kleine Partei, nämlich die Piratenpartei. Was ist eigentlich mit dem? Werden die das nochmal schaffen in den Landtag?
Nein, die werden teilweise sogar, wenn ich jetzt richtig sehe, in den Umfragen gar nicht mehr ausgewiesen. Es ist schon ein Stück weit historisch, weil der NRW-Landtag sozusagen der letzte Landtag dann vorerst zumindest gewesen sein wird, in dem Piraten sitzen. Als sie damals eingezogen sind vor 5 Jahren, waren es ja auch immerhin 20 Mandate. Also das muss man sich mal vorstellen. Und es gab ja damals diese Hochphase. Am letzten Wochenende in Schleswig-Holstein haben die Piraten sich ja schon verabschiedet. So in der Diskussion spielen sie ja auch immer weniger eine Rolle. Du hast das Thema Digitalisierung angesprochen. Das greifen sich dann andere Parteien, eben vielleicht die FDP so offensiv. Die Piraten haben es nicht geschafft, das nachhaltig zu besetzen. Und hier in NRW gibt es sie noch. Sie waren dann auch präsent, logischerweise, weil sie im Landtag waren, beispielsweise bei dieser Wahlarena, diesem Duell der Spitzenkandidaten. Aber die Umfragen geben das nicht mehr her. Und ich glaube auch, dass am Sonntag dann, das kann man dann vielleicht schon historisch sehen, die letzten Landtagsabgeordneten der Piraten vorerst zumindest einen deutschen Landtag verlassen werden.
Am Sonntag, also übermorgen, wird in NRW ein neuer Landtag gewählt. Gilt auch so als kleine Bundestagswahl, weil ein knappes Viertel aller Wahlberechtigten bundesweit lebt in NRW. Ist also ein wichtiger Stimmungstest vor der Bundestagswahl im September. Infos dazu von unserem Landeskorrespondenten Moritz Küpper.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Wenn wir individuell reisen, dann geht das ja meistens so, ne? Flug buchen, Koffer oder Rucksack packen, Unterkunft so für die ersten 1-2 Nächte suchen und dann mal irgendwie weitergucken. Chinesen, die reisen anders. Extrem organisiert, in ziemlich großen Gruppen, immer schön Selfie-Stick im Anschlag, ne? Und dann eben alle Sehenswürdigkeiten der Stadt unsicher machen. So ist zumindest das Klischee. Stimmt aber nicht ganz, denn auch chinesische Touristen möchten gerne individueller reisen und weg vom Massentourismus. Was das genau heißt, das habe ich besprochen mit unserem China-Korrespondenten Markus Pfalzgraf. Und wir klären erstmal, wo die Chinesen denn überhaupt am liebsten hinreisen.
Ja, bisher waren vor allem bei Leuten, die sich das natürlich leisten konnten, Geschäftsreisen ein wichtiges Thema oder Sehenswürdigkeiten abklappern. Jetzt entdecken viele in China, dass man ja auch zur Erholung reisen kann und machen es da den Westlern ein bisschen nach, suchen also auch Strände oder Berge. Die gibt es natürlich zum Beispiel auch in Südostasien, was aus chinesischer Sicht ja recht nah ist. Aber trotzdem orientieren sich chinesische Touristen auch zunehmend in Richtung Europa. Sie kennen vor allem so die Kultur- und Shoppingmetropolen Paris, London, italienische oder spanische Städte. Und ja, Deutschland hat da noch einen ziemlichen Nachholbedarf, aber darin liegen ja auch Chancen.
Du hast gerade schon gesagt, das muss man sich natürlich leisten können als Chinese. Wie lange sind die denn eigentlich so im Schnitt unterwegs und wie teuer ist denn so eine Reise, weißt du das?
Ja, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Früher gab es da vor allem Pauschalreisen, also Gruppenreisen. Jetzt kann man beobachten, dass Chinesen zunehmend individueller reisen. Das kann man also gar nicht so beziffern. Das hängt sehr, sehr vom Einzelfall ab. Und wo wir bei dem Thema Geld und es sich leisten können schon sind, was immer noch eine ganz große Rolle spielt, das ist Shopping. Chinesen kaufen wahnsinnig gerne ein. Auch da sprechen wir natürlich vor allem von denen, die es sich leisten können. Das ist natürlich auch nur eine Minderheit, aber da kann so ein Urlaub natürlich schon sehr schnell sehr teuer werden, weil auch diese Klientel und auch die wachsende Mittelschicht, die will gerne gute und echte Produkte haben, auch aus dem Westen. Und diese Billig- und Nachmachkultur, von der früher mal die Rede war, das ist eigentlich nicht mehr als ein ausgedientes Klischee. Und was auch ein ganz interessanter Trend ist, das sind Flusskreuzfahrten. Die sind auch jetzt offenbar gerade sehr angesagt. Das hat man auch an den Ständen auf der Tourismusmesse gesehen, die in Shanghai gerade zu Ende geht.
Warum ausgerechnet Flusskreuzfahrten?
Einmal, weil man bei Flusskreuzfahrten sehr viele unterschiedliche Dinge in sehr kurzer Zeit sehen kann. Also wenn man zum Beispiel über die Donau fährt, da kann man in einer Woche schon relativ viele verschiedene Länder sehen und auch deren Hauptstädte in Mitteleuropa bis nach Deutschland hin. Eine Chinesin auf der Tourismusmesse hat zu mir gesagt, Ozeankreuzfahrten sind doch so langweilig. Man guckt immer nur auf das Meer, man sieht immer das Gleiche. Und auf Flusskreuzfahrten sieht man eben sehr viele verschiedene Dinge und kann auch an Land gehen. Da gibt es ganz witzige Angebote, auch teilweise speziell auf chinesische Gruppen zugeschnitten. Zum Beispiel auf dem Rhein, da kann man mit Schiffen fahren, die komplett nur chinesisches Essen haben und auch sogar Personal, das die Sprache spricht. Chinesen haben es in dieser Hinsicht offenbar ganz gerne von den Rahmenbedingungen her ein bisschen wie zu Hause. Die mögen auch einfach ihr Essen total gerne und das ist auch wirklich sehr, sehr gut und gar nicht mit dem zu vergleichen, was es in Deutschland so gibt an chinesischem Essen.
Es klingt jetzt aber schon so, als wenn die Tourismusveranstalter sich auf die Kundschaft aus China immer mehr anpassen oder eben immer mehr deren Bedürfnisse abdecken wollen.
Ja, absolut. Je individueller es wird und je diverser das wird, desto mehr passen sich auch die Veranstalter an. Das geht sogar so weit, dass man an manchen europäischen Flughäfen schon mit chinesischen Bezahlsystemen einkaufen kann. Zum Beispiel in München, glaube ich, mit Alipay. Das ist eine Bezahlplattform von Alibaba, dem großen Online-Handelskonzern. Wenn man sich da registriert hat, dann kann man mit dem Handy bezahlen. Das lieben die Chinesen, weil das so schön einfach ist und das machen die auch hier in China überall. Und wo sich die Veranstalter und Reiseunternehmen auch sehr anpassen, das ist beim Online-Booking. Viele Chinesen buchen eigentlich nur noch online, bevorzugt auf dem Handy, auch gerne unterwegs und haben überhaupt gar keine Papiertickets, eigentlich für nichts mehr. Und das ist auch der Grund, warum Reiseveranstalter wie zum Beispiel TUI aus Europa den chinesischen Markt eigentlich nur noch online betreten.
Markus Pfalzgraf, unser Korrespondent in China, über chinesische Touristen, die gerne auch ein bisschen individueller reisen möchten und ein bisschen weg vom Massentourismus.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Die Generation Praktikum, ich glaube, die wird es immer geben. Irgendjemand muss ja Kaffee kochen, kopieren, Spülmaschine ausräumen und darauf hoffen, dass beim nächsten schlecht bezahlten Praktikum mehr drin ist, als so dämliche Hilfsarbeiten zu übernehmen. Bei ein paar Praktikumsstellen muss man natürlich ehrlicherweise sagen, doch kein schlechtes Angebot. Unser Reporter Christian Schmidt hat sich da mal reingefuchst und rausgefunden, wo sich ein Praktikum kohletechnisch lohnen würde. Christian, wo denn?
Also bei den bekannten Tech-Firmen würde ich mal gucken. Wenn man die sich so anschaut, ich habe ja die Top 11 der bestbezahlten Praktikumsstellen und man muss sagen, alle Praktika da, die sind deutlich besser bezahlt als echte Jobs, die wir so unser Leben lang machen werden.
Welche denn zum Beispiel?
Also auf Platz 11, eins der bekanntesten, Google. Da sollen erstens die Praktika sehr gut sein, also statt Kaffee kochen eben darf man da gleich von Anfang an Projekten mitarbeiten, das ist schon mal cool. Und dann halt die Bezahlung. Durchschnittlich bekommt ein Google-Praktikant $6,000 im Monat. Das ist schon mal eine Hausnummer. Ne?
Und so
ein
ja.
Praktikum bei Suchmaschinen generell scheint sich wohl zu lohnen. Ein kleines bisschen mehr Kohle gibt es sogar noch beim Konkurrenten bei Yahoo.
Das ist ja der Wahnsinn. Wer ist noch so dabei bei den Superbezahlern?
Also tatsächlich fast nur Tech-Firmen. VMware ist noch dabei, also es ist ein Softwareunternehmen. Yelp, dieses Bewertungsportal. Auf Platz 6 zum Beispiel auch der Big Player Apple. Da sind wir bei $6,400 pro Monat für einen Praktikanten.
Ist denn auf dieser Liste auch irgendwas dabei, was nicht in den Bereich Tech fällt?
Eine. Die einzige Ausnahme, das ist Platz 5. Auf Platz 5 ist noch Amazon mit $6,400 pro Monat. Dann eben die Ausnahme Salesforce. Die machen in Cloud Computing. Auch noch Tech, sorry. Platz 3 ist die Ausnahme, ExxonMobil.
Okay, so. Und jetzt? Gibt es noch was anderes? Also, ja?
Exxon auf jeden Fall die Bösen von der Ölindustrie. Ja. Da gibt es 6.500 Dollar. Platz 2 ist Microsoft. Platz 1, hast du eine Vermutung?
Naja, irgendwie fehlt ja der, nur noch einer, der Big Player, ne?
Ja, Facebook. Also, ja. Okay. Die schwimmen in Kohle, da bewerben sich auch Tausende für wenige Praktikumsplätze. Wer es schafft, dem winken bei Facebook 8.000 Euro pro Monat.
Das nächste Mal klären wir dann die Kriterien, wann man überhaupt genommen wird bei so einem Praktikum, oder?
Ja,
das ist wahrscheinlich nicht so einfach.
Krasses machen.
Irgendwas Krasses machen. Nicht. Ja, also statt bei einem Freund eures Papas in der Rechtsanwaltskanzlei in Wuppertal oder wo auch immer ein Praktikum zu machen, schaut euch mal bei den genannten Firmen um, nicht nur inhaltlich ganz gut, glaube ich, sondern auch ganz hübsch bezahlt. Danke an dich, Christian.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
In 88 Tagen kann man sehr viel machen. Eine kleine Weltreise, 50 Serien weggucken oder in Untersuchungshaft sitzen. So wie der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel, der sitzt seit 88 Tagen ohne Anklage in Untersuchungshaft in der Türkei. Und dasselbe ist auch der deutschen Meşale Çolun passiert, die in der Türkei gearbeitet hat. Sie ist schon Ende April verhaftet worden und sitzt jetzt in einem Frauengefängnis. Warum, was die Gründe dafür sind, das habe ich geklärt mit unserem Korrespondenten in Istanbul, Christian Butkereit. Also, was wird Meşale Çolun vorgeworfen?
So ganz genau weiß man das noch nicht. Ihr Anwalt hatte noch keine Akteneinsicht, aber es geht offenbar wie so häufig um Terrorpropaganda, die sie betrieben haben soll. Außerdem wird ihr vorgeworfen, selbst Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein. Meşale Çolun hatte für eine sehr linke Nachrichtenagentur und einen linken Radiosender gearbeitet, der auch kürzlich verboten wurde per Dekret. Und es ist nicht so ganz klar, ist sie nun Journalistin, ist sie Übersetzerin? Die Agentur sagt jetzt eher Übersetzerin, aber der Presseausweis, den ihr diese Agentur ausgestellt hat, da steht dann Korrespondent drauf und das ist natürlich auch kein offizieller Presseausweis, sondern einer, den die Behörden nicht anerkennen. Das ist möglicherweise auch ein Problem und vielleicht auch Mitgrund für ihre Verhaftung.
Woher kommt es denn eigentlich, dass dieser Fall erst jetzt so richtig viel Aufmerksamkeit bekommt?
Es sind in dieser Nacht zum 30. April mehrere Menschen verhaftet worden. Es ging da um die befürchteten Krawalle am 1. Mai. 16 Leute wurden verhaftet, vor allen Dingen aus dem linken Spektrum. Da war sie eine von. Und da musste man natürlich erstmal drauf kommen, dass es hier eine Frau mit einem deutschen Pass gibt. Wäre es jetzt nur die Verhaftung von türkischen Staatsbürgern gewesen, dann muss man sagen, hätte das in Deutschland ja natürlich nicht zu diesem Aufsehen geführt. Und das ist letztendlich Freunden von Meşale Çolun zu verdanken, die das Ganze auch in Deutschland dann öffentlich gemacht haben.
Ist denn klar schon jetzt irgendwie, wie es in diesem Fall weitergeht?
Ja, die deutschen Behörden kümmern sich um diesen Fall. Sie waren übrigens etwas sauer, dass die türkischen Behörden sie nicht über die Festnahme einer deutschen Staatsbürgerin informiert haben. Das hätten sie tun müssen. Man bemüht sich jetzt um einen Besuchskontakt. Das hatte man im Fall von Deniz Yücel, dem Weltkorrespondenten, auch. Da hatte das 7 Wochen gedauert, bis der Generalkonsul ins Gefängnis durfte. Vielleicht geht es in diesem Fall schneller. Deniz Yücel ist ja auch türkischer Staatsbürger. Er hat einen Doppelpass. Meşale Çolun hat ihren türkischen Pass wohl da abgegeben, als sie den Deutschen bekommen hatte. Von daher kann es sein, dass es da schneller geht und dann stellt sich die Frage, kann sie an Deutschland ausgeliefert bzw. übergeben werden? Das müssen die beiden Staaten jetzt untereinander regeln. Sowas geht in der Regel aber auch nicht ganz schnell.
Es soll jetzt noch weitere Verhaftungen gegeben haben. Heute auch der Online-Chef Oguz Güven der türkischen Zeitung Cumhuriyet. Auch der soll verhaftet worden sein. Was weiß man darüber bisher?
Ja, er hatte das selbst heute Morgen getwittert. Ich bin in Gewahrsam genommen worden. Warum? Dazu gibt es auch keine offizielle Auskunft. Möglicherweise steht es mit einem Tweet in Zusammenhang. Güven hatte sich geäußert zum Tod eines türkischen Staatsanwaltes. Dieser Staatsanwalt war bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Er hatte zuvor mehrere Gerichtsverfahren gegen Putschverdächtige angestrengt. Und vielleicht steht eben diese Festnahme in Zusammenhang mit einem Tweet zu diesem Vorfall. Genau weiß man das aber nicht. Was feststeht, es sind 19 weitere Cumhuriyet-Mitarbeiter in Haft, 12 von ihnen bereits seit 191 Tagen. Und auch für sie ist es ein sehr langes Warten in Untersuchungshaft, bis es letztendlich einen Prozess oder vielleicht eine Freilassung gibt.
Dann auch noch Verhaftungen. Mehr als 50 Personen aus dem Umfeld der Istanbuler Börse konnten wir lesen. Was hat das für einen Hintergrund?
Das sind ehemalige Börsenmitarbeiter. Insgesamt gab es über 100 Haftbefehle. Auch hier geht es um Unterstützung für die Gülen-Bewegung, die ja für den Putschversuch Mitte Juli letzten Jahres verantwortlich gemacht wird. Diese Börsenmitarbeiter sollen Transaktionen für die Bank Asia vorgenommen haben. Diese Bank Asia war eine Gülen-nahe Bank. Sie wurde 2015 dann vom Staat zwangsübernommen und möglicherweise haben aber diese Mitarbeiter dann weiter im Hintergrund irgendwelche Geschäfte gemacht. Genau wird auch das hier bislang nicht kommuniziert. Was klar ist, bei ihnen soll wohl auch die Buylog-App gefunden worden sein. Das ist eine App, die eigens von Gülenisten für Gülenisten entwickelt wurde und daran meint eben auch die türkische Justiz zu erkennen, ob jemand diese App hat und damit auch gleich terrorverdächtig ist.
Jetzt ist der Putschversuch in der Türkei vor fast einem Jahr gelaufen und seitdem sind schätzungsweise 113.000 Menschen festgenommen worden, 50.000 Verdächtige zurzeit in Untersuchungshaft. Ich frage mich, sind die türkischen Gefängnisse eigentlich auf diese Anzahl von Verdächtigen, sind die da überhaupt draus aufgelegt?
Nein, sind sie nicht. Es gibt zwar einige moderne Gefängnisse, man hat jetzt aber inzwischen eine Amnestie veranlasst für Gefangene, die geringere Straftaten begangen haben und schon einen Teil ihrer Strafe abgesessen haben. Auf die Weise sollen fast 40.000 Plätze frei werden im Gefängnis. Außerdem werden gerade neue Gefängnisse gebaut und nicht weniger als 179. Damit soll dann Platz geschaffen werden, tatsächlich für die vielen Menschen, die man jetzt im Zuge des Putschversuches und andere Terrorvorwürfe festgenommen hat.
Es sind wieder mehrere Menschen verhaftet worden in der Türkei, unter anderem die deutsche Journalistin und Übersetzerin Meşale Tolun. Was dahinter steckt, haben wir hier geklärt in Deutschlandfunk Nova mit unserem Istanbul-Korrespondenten Christian Butgereit.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wo kann man denn bitteschön günstig wohnen? Naja, im Hotel Mama, ne? Ist wahrscheinlich das preiswerteste, so inklusive Waschmaschinenservice und so. WG-Zimmer, ja, ist auch relativ günstig und spätestens ab dann wird's auf jeden Fall teuer, gerade und in und um Großstädte herum. Ausnahme? Sozialwohnungen, die sind mietpreisgebunden und deshalb eben relativ günstig. Bei uns werden wieder mehr Sozialwohnungen gebaut. Im vergangenen Jahr sind knapp 25.000 neue entstanden, fast 10.000 mehr als im Vorjahr. Das geht aus dem Bericht des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau und Wohnungswesen von Bund und Ländern hervor. Also, wenn es mehr Sozialwohnungen gibt, was bringt das, haben wir uns gefragt und nachgefragt bei Volker Eichener, der lehrt an der Fachhochschule Düsseldorf und zwar das Fachgebiet Sozialpolitik. Herr Eichener, Sozialwohnungen sind relativ günstig, aber eben auch nur für einen bestimmten Personenkreis. Wer hat denn Anspruch auf so eine Sozialwohnung?
Nun, das hängt von den Einkommensgrenzen ab. Es gibt also Einkommensgrenzen, die sind differenziert nach Haushaltsgröße, das heißt Kinderzahl. Also je mehr Kinder, desto großzügiger sind die Einkommensgrenzen. Aber es ist tatsächlich so, dass nur Berechtigte den Wohnberechtigungsschein bekommen. Und der Wohnberechtigungsschein, das ist die Eintrittskarte, eine Sozialwohnung beziehen zu dürfen.
Also das heißt, Studenten könnten durchaus in Sozialwohnungen ziehen, weil ich meine, ne, so viel Geld haben die am Anfang des Studiums noch nicht. Bezahlbare Wohnungen zu bekommen, wäre ja auch ganz schön.
Also Studierende sind auf jeden Fall berechtigt, Sozialwohnungen zu beziehen. Das Problem ist, dass Studierende ja gerne auch innerstädtisch wohnen, weil sie häufig kein Verkehrsmittel zur Verfügung haben, öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind. Sie müssen dann irgendwie zur Hochschule kommen. Sie wollen dann natürlich auch gerne in die Innenstadt gehen und ihre Abende verbringen. Und die meisten Sozialwohnungsbestände liegen dann doch etwas über die Stadt verteilt, in anderen Stadtteilen, weil natürlich die großen Wohnungsunternehmen, Wohnungsbaugesellschaften und Wohnungsgenossenschaften sehr viele Sozialwohnungsbestände errichtet haben.
Aber ist das schlau so aus städteplanerischer Sicht, dass man es eben eher in die Randbezirke legt? Also mir fällt einfach so diese Ghettobildung dann ein, ne? Das will man doch eigentlich nicht.
Ja, man muss dazu sagen, dass viele Siedlungen des sozialen Wohnungsbaus sich tatsächlich zu sozialen Brennpunkten entwickelt haben, weil die Menschen, die unterhalb der Einkommensgrenzen liegen, dann doch häufig auch soziale Probleme haben. Diese Ghettoisierung war geringer, als der Sozialwohnungsbestand noch sehr groß war. denn die Kommunen haben ja Belegungsrechte in den Sozialwohnungen. Das heißt, sie können mitunter auch Wohnungsnotfälle zuweisen. Und wenn die Bestände sehr groß sind, kann man streuen, kann man auch räumlich streuen, kann man auch, ich sag mal, die Problemhaushalte räumlich verteilen. Wenn die Bestände kleiner werden, dann haben wir automatisch eine Konzentration von Haushalten mit großen sozialen Problemen in ganz bestimmten Quartieren.
Sind denn Sozialwohnungen aus Ihrer Sicht ein gutes Mittel gegen steigende Mietpreise und die Wohnungsnot in vielen deutschen Großstädten?
Im Prinzip ja. Das System des sozialen Wohnungsbaus wurde ja in der Nachkriegszeit entwickelt, als uns 6 Millionen Wohnungen fehlten und wir eine unvorstellbare Wohnungsnot hatten. Und der Sozialwohnungsbau war gedacht, wie es auch im Paragraph 1 der Wohnungsbaugesetze hieß, für die breiten Schichten der Bevölkerung. Damals waren die Einkommensgrenzen auch großzügiger. Es ging einfach darum, überhaupt Wohnungen zu schaffen. Die Wohnungen wurden subventioniert, vor allen Dingen durch zinsgünstige Kredite. Und im Gegenzug musste dann der Bauherr auch Mietobergrenzen akzeptieren und häufig auch Belegungsrechte einräumen. Allerdings ist der Sozialwohnungsbestand sehr, sehr stark geschrumpft, weil eben viele Wohnungen aus den Bindungen herausgewachsen sind und in den letzten Jahrzehnten, muss ich fast sagen, viel zu wenig neue Sozialwohnungen gebaut werden. Und auch heute werden noch zu wenig Sozialwohnungen gebaut.
Ja, wobei, also wenn wir uns jetzt mal diese Nachricht von heute angucken, ne, es werden wieder mehr Sozialwohnungen gebaut, also im vergangenen Jahr knapp 25.000 neue, fast 10.000 mehr als im Vorjahr. Was denken Sie eigentlich, wenn Sie so eine Nachricht hören? Ist es gut?
Im Prinzip ist es gut und es ist dringend nötig, dass der soziale Wohnungsbau wieder ausgeweitet wird. Allerdings muss man sagen, die Steigerungsraten gehen von einem sehr, sehr niedrigen Niveau aus. Also beispielsweise Nordrhein-Westfalen hat 2016 den sozialen Wohnungsbau erheblich gesteigert, fast verdoppelt gegenüber 2014. Hat aber immer noch nicht das Niveau erreicht des Jahres 2005. Und im Jahr 2005 hatten wir eigentlich überall ausgeglichene Wohnungsmärkte. Und heute haben wir eine neue Wohnungsnot in sehr vielen Großstädten. Und wir müssten eigentlich mindestens doppelt so viel, wenn nicht dreimal so viel sozialen Wohnungsbau fördern, wie wir es gegenwärtig tun. Wir haben also in den letzten Jahren schon eine erhebliche Wohnungsnot, die sich entwickelt hat. Und sie wird durch Zuwanderung, auch durch Zuwanderung, immer größer, von Jahr zu Jahr. Und wir können gar nicht so viel bauen, um diese Wohnungsnot wirksam zu bekämpfen.
Der Staat baut wieder mehr Sozialwohnungen. Es könnten aber auch noch und sollten auch noch viel, viel mehr sein, sagt Volker Eichner von der Fachhochschule Düsseldorf.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Und ich habe mich gerade gefragt, ist das eigentlich auch gut geeignet dafür, wenn man irgendwie alleine ist und gerne Selbstgespräche führen möchte? Alexa, dieses Ding von Amazon, Christian, was meinst du?
Ist schön, man kann mit dem sprechen. Ehrlich gesagt, ja. Ich habe es mal gemacht. Hast also die erzählt einem ja auch Witze. Wenn du irgendwie sagst, Alexa, erzähl einen Witz,
dann macht die das. Okay, also
mehr schlecht als recht, aber
Alexa,
okay.
Das ist dieses Smart-Home-Mikrofon von Amazon. Haben ja manche schon zu Hause rumstehen und reden eben auch mit dem Ding, wenn es ihnen ein bisschen langweilig wird. In diesen Tagen bekommt Alexa eine neue Telefonierfunktion. Und Christian Schmidt hat sich das angesehen für uns und sagt uns jetzt, wie es funktioniert. Wie denn, Christian?
Also technisch gesehen ist es ja gar nicht so eine Neuigkeit. Mit Alexa kann man schon so Wecker stellen, Kalendertermine eintragen, Musik abspielen, alles auf Befehl. Also genauso eigentlich wie Siri oder Google Home. Du sagst das Codewort, dann den Befehl. Neu ist eben, dass du bei Alexa eben kein Handy mehr brauchst. Also du hast deine Freisprecheinrichtung im Wohnzimmer, im Bad, wo auch immer, sagst, Alexa, ruf meine Mutter an und schon seid ihr verbunden.
Aber die muss dann auch so ein Teil haben.
Im Idealfall ja. Es soll aber die Möglichkeit geben, ganz normal Nummern aus dem Telefonbuch eben anzurufen, so wie bei Siri und Google das ja auch funktioniert. Dann wird der Anruf halt ganz normal über dein Smartphone aufgebaut und du nutzt Alexa quasi nur als Freisprecheinrichtung.
So, du hast jetzt gerade schon gesagt, technisch ist es eigentlich nichts Neues. Siri und Google können das schon. Microsoft will im Herbst auch nachlegen. Also was ist jetzt neu bei Alexa?
Neu und ein bisschen spooky ist bei Alexa die Drop-in-Funktion. Normalerweise funktioniert das ja so, du rufst jemanden an, derjenige kann entscheiden, ob er den Anruf annimmt oder nicht. Wenn er keinen Bock auf dich hat, dann drückt er dich halt weg. Bei Drop-in fällt das Ganze weg. Du kannst Freunde oder Familienmitglieder definieren, bei denen du dich dann einfach so ins Wohnzimmer einschalten kannst oder die eben bei dir. kann romantisch sein, wenn du das mit deiner Fernbeziehung machst in Neuseeland oder so, immer verbunden sein willst. Kann aber auch schlimm sein, wenn plötzlich irgendwie deine Mutter aus dem Amazon-Lautsprecher plärrt. Und noch schlimmer, das soll es auch bald per Videoschalte geben.
Big Brother is watching you. In diesem Fall könnte es tatsächlich der große Bruder sein oder andere. Amazon Alexa kann jetzt telefonieren in den USA. Geht das schon in Deutschland? Soll es jetzt in den nächsten Tagen bald kommen? Christian Schmidt hat uns erklärt, wie es geht.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Normalerweise sagt man ja, Hunde haben feine Nasen, Menschen eher nicht so. Ein Neurologe der US-amerikanischen Rutgers-Universität schreibt jetzt im Fachmagazin Science, dass die menschliche Nase unterschätzt wird. Er hat viele Studienergebnisse zusammengefasst und kommt zu dem Schluss, Menschen haben sehr feine Nasen und können manche Düfte sogar besser riechen als Hunde oder andere Tiere. Der US-Neurologe schreibt, dass ein französischer Forscher im 19. Jahrhundert festgestellt hat, dass das Riechzentrum des Menschen im Gehirn im Verhältnis kleiner ist als das von Mäusen. Daraus habe sich dann das Vorurteil entwickelt, dass der menschliche Geruchssinn unterentwickelt sei. Das sei aber ein Mythos. In Deutschland dürfen Autos in Zukunft selbst fahren. Der Bundesrat hat ein Gesetz zum autonomen Fahren verabschiedet. Es erlaubt, dass Computer in Autos und Lkw das Steuern oder Bremsen übernehmen. Der Fahrer darf dann beim automatisierten Fahren sogar die Hände vom Lenker nehmen, um etwa im Internet zu surfen oder E-Mails zu checken. Er muss allerdings weiter am Lenkrad sitzen und jederzeit die Kontrolle wieder übernehmen können. Eine Blackbox zeichnet auf, wann das System aktiv war, wann der Fahrer fuhr und wann das System den Fahrer aufforderte zu übernehmen. Diese Infos sind wichtig, um zu entscheiden, wer bei einem Unfall haftet. Für Systemfehler trägt der Autohersteller die Verantwortung. Deutschland ist eins der ersten Länder weltweit mit so einem Gesetz. Fahrassistenzsysteme könnten älteren Autofahrern helfen. Menschen über 75 Jahre sind im Straßenverkehr oft unsicher. Doch Experten zweifeln im Moment noch daran, dass ältere Menschen die Hilfe der Technik wirklich annehmen. Alkoholtrinken führt dazu, dass man betrunken wird. Klarer kausaler Zusammenhang. Ein internationales Wissenschaftlerteam schreibt aber jetzt in einer Studie, dass Männer sich betrunkener fühlen, je nachdem, was auf dem Glas steht, auch wenn der Alkoholgehalt der gleiche ist. Die Probanden bekamen immer den gleichen Mix vorgesetzt. Wodka mit einem Energy-Drink und Fruchtsaft gemischt. Die Beschriftung auf den Gläsern war aber unterschiedlich. Da stand dann zum Beispiel Energy-Drink und Wodka drauf oder Wodka-Saft-Mix. Die Probanden sollten einschätzen, wie betrunken sie sind. Ergebnis? Stand auf dem Glas Energy-Drink plus Wodka, fühlten sie sich doppelt so betrunken wie bei der Aufschrift Wodka-Saft-Mix. Außerdem fühlten sie sich wagemutiger und eher dazu bereit, Frauen anzusprechen. Die Wissenschaftler sind aus dem Bereich Marketing. Ihnen ging es hier konkret um die Frage, ob der Red Bull-Werbespruch Red Bull verleiht Flügel dazu beiträgt, dass Konsumenten andere Erwartungen an das Getränk haben. Die Studie ist im Journal of Consumer Psychology erschienen.
Deutschlandfunk Nova.
Es gibt Superlative, an die hat man bisher noch keine einzige Sekunde lang gedacht. Irgendwelche Weltrekorde im Arschbombenspringen, sowas in der Richtung. In dieser Woche ist uns ein Weltrekord untergekommen. Der ist zumindest ziemlich skurril, und zwar der, Achtung, größte Käsetest Europas. Oha, der geht nämlich heute zu Ende, und bevor er ganz zu Ende ist, müssen wir natürlich nochmal einen kleinen Blick drauf werfen. Christian Schmidt, du hast das gemacht für uns. Mit welchem Ergebnis?
Ja, mit dem Ergebnis, dass wieder ein paar Käsesorten mehr im Supermarkt rumstehen, die so einen kleinen goldenen Aufkleber haben. Vielleicht hast du den schon mal gesehen. DLG prämiert, also von der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft. Die hat diesen Test veranstaltet in der Turnhalle in Trier. Und das sah tatsächlich so ein bisschen aus wie in einem schlechten Comic. 160 Experten in weißen Kitteln essen Käse und machen sich so ganz todernst Notizen auf einem Klemmbrett. Und ja, dann geht's los, dann wird der Käse analysiert.
Zum Beispiel nach dem Aussehen, Konsistenz, Geruch und Geschmack. Darüber hinaus werden auch Laboruntersuchungen durchgeführt. Das heißt, die mikrobiologische, die chemische Qualität wird kontrolliert. Und auch Kennzeichnungselemente und Elemente der Verpackung werden geprüft.
Also eine ziemlich schmissige Sache. 500 Käsesorten.
Das hab ich auch gerade gedacht,
ja. Also 500 Käsesorten haben sie probiert. Und ja, wenn alles gut geht für den Käse, dann gibt es halt vom Tester gute Einträge im Testformular.
Lange gereift. Weit über ein Jahr, vom Geschmack her, mild, aromatisch, wie der Gouda für dieses Alter entsprechend schmecken soll.
Ja. Da ist richtig viel Musik drin, ne? Ich merke das schon so ja, an der Art und Weise.
Aber er hat sehr genüsslich geschmatzt.
Serious Business. Ja. Also dieser Käse kriegt dann ein Siegel. Und es ist ja, denke ich mal, auch immer sehr gut als Verkaufsargument im Supermarkt, ne? Also schon wichtig für die Hersteller, so ein Siegel. Fallen auch welche durch?
Ja, eine ganze Menge. Also 40% kriegen dieses Siegel nicht, also fast die Hälfte. Und da geht es dann schon so um kleine Details, wie zum Beispiel so ganz wichtiges Thema, die Löcher im Käse. Da hat diese Prüferin ihr kein Mitleid.
Der Käse selber hat etwas untypische Lochung. Also normalerweise hat man nicht so viel Lochbild wie in diesem Käse. Deswegen wird er eine leichte Abweichung kriegen.
Na, fies, ne? Und fällt dann durch. Also zumindest die Chancen auf diesen Aufkleber mit dem Siegel drauf sind deutlich gesunken bei der falschen Lochung.
Und man darf natürlich nicht vergessen, diese Frau da muss noch oder hat schon 499 andere Käseleiber auf untypische Lochungen untersucht. Die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft ist heute mit ihrem Käsetest fertig. Seines Zeichens der größte in Europa. Und er findet in einer, das finde ich eigentlich am Allergeizen in einer Turnhalle in Trier statt. Christian, du hast ja auch noch mal dich im Käse machen versucht. Wir durften das heute
faszinierend.
Durften das heute schon mal probieren. Du hast uns hier kleine Kostproben zur Verfügung gestellt. Und wenn ihr gucken wollt, was rausgekommen ist beim Käserei, was bist du denn eigentlich? Käsemacher?
Käser.
Beim,
das ist doch Käse.
Beim Käser Christian, dann könnt ihr euch das zum einen ansehen und auch natürlich anhören bei uns auf deutschlandfunknova.de. Direkt dieses wahnsinnig schöne, tolle Bild von den beiden Tellern mit den zwei unterschiedlichen Käsesorten drauf. Die sind von Christian.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
In der Stadt leben ist geil. Ja, Kino, Kneipen, Theater, Konzerte, Partys feiern, den lila Himmel angucken. Irgendwas ist ja wohl immer los, was man machen kann. Leben in der City stresst aber auch. Es ist nämlich laut und hektisch und schnell und voll und manchmal auch ein bisschen aggressiv. Die Folge von zu viel Stress können Depressionen sein. Die kommen im Vergleich zur Landbevölkerung 1,5 Mal häufiger vor in den Großstädten. Trotzdem tut es uns auch gut, in der Stadt zu leben. Das klingt erstmal nach, widerspricht sich, ne? Unsere Autorin Jule Hoffmann lebt in Berlin, also mitten unter den Gestressten. Oder sind die am Ende doch entspannter, als man denkt?
Berlins stillgelegter Flughafen, das Tempelhofer Feld. Unter Eingeweihten liebevoll auch Tempelhofer Meer genannt. Eine sanfte Brise weht, die Feldlerchen bauen ihre Nester im hohen Gras und hier und da sonnt sich ein erschöpfter Berliner zwischen den selbst angelegten Gärten. Eine Oase, finde ich. Und finden auch die anderen.
Naja, es ist so ziemlich der einzige Punkt in der Stadt, wo man weit genug von allen Verkehrsmitteln wegkommt, dass man sie nicht mehr so richtig hört und tatsächlich auch mal ein bisschen mehr Himmel sieht, als wenn man in der Straße unterwegs ist. Wenn das Feld nicht wäre, dann gäbe es auch nicht mehr so viel Grund für Berlin, ehrlich gesagt.
Ja. Das ist ein Feld und ich sehe echt nur Feld. Und hinten irgendwo ist der Alexanderplatz. Das war toll. Ich komme aus Ostfriesland und ich habe mal gesagt, das ist mein kleines Ostfriesland.
So ein kleines Ostfriesland zwischen Stadtautobahnen und engen Häuserschluchten ist kaum zu unterschätzen, sagt auch der Arzt und Stressforscher Mazda Adli.
In der Tat tun uns natürlich Ruhepunkte in der Stadt gut. Grünflächen, Parks, kleine Stadtbrachen, die wir irgendwie selber auch gestalten können. All das tut uns gut und Grünflächen sind gut für unsere Konzentration und wir werden weniger depressiv, wenn sich ein Park in erreichbarer Nähe befindet.
Der Park in der Nähe liegt aber auch mal etwas weiter weg. Zwischen dem Tempelhofer Feld und meiner Wohnung liegen zahlreiche Baustellen und stark befahrene Straßen.
Fühlen Sie sich gestresst?
Ja.
Ich bin allgemein gestresst von den Straßen. Alles sehr voll im Moment. Ja.
In seinem Buch Stress and the City beschreibt Mazda Adli, wie unser Gehirn auf die permanenten Reize in der Stadt reagiert.
Wir finden eine Häufung von Stressfolgeerkrankungen bei Stadtbewohnern. Dazu gehören zum Beispiel die Depression 1,5 Mal so häufig in der Stadt im Vergleich zum Land oder auch die Schizophrenie doppelt so häufig bei Stadtbewohnern.
Ich bin mit Anfang 20 nach Berlin gezogen, so wie die meisten meiner Freunde. 6, 7, 8 Jahre Großstadt. Und die ersten sind mittlerweile auch schon wieder weg.
Hallöchen.
Hallo Simon. Simon ist vor kurzem aus Neukölln aufs Brandenburger Land gezogen. Nicht nur das schlechte Handynetz sorgt dort für mehr Ruhe.
Warum wir aufs Land gezogen sind?
Mhm.
Gefühlt ist es hier alles etwas langsamer. Weniger Häuser, weniger Menschen, weniger Autos, weniger irgendwie, sag mal, Aggression, weniger Konflikte, denen man sozusagen auf der Straße oder im U-Bahn begegnet.
Auch meine Freundin Josi wohnt seit einem Monat in einem Dorf in Brandenburg.
Ganz toll finde ich, dass es so unglaublich ruhig ist und dass die Leute sehr viel entspannter sind. Hier kann man auch mal mit der Postfrau reden, ohne dass es irgendeine Eile aufkommt. Und die Leute sind viel freundlicher als in Berlin.
Die Flucht aufs Land als Präventivmaßnahme gegen drohende Stressfolgeerkrankungen? Markus, auch ein Freund aus Berlin, war stattdessen ein paar Monate in Alaska.
Wenn ich da in den Wäldern war oder auf dem Berg oder im Kajak auf dem Meer, um einen herum sind Adler geflogen. Ich habe mich selten so glücklich einfach gefühlt, so ausgeglichen.
Trotzdem ist Markus wiedergekommen.
Weil ich es total vermisst habe, eben durch die Straßen spazieren zu gehen, Bier auf dem Bürgersteig zu trinken. Ich wollte einfach tanzen gehen. Ich hatte Lust auf elektronische Musik. Ich habe das total vermisst.
Aber wie kann man etwas vermissen, das einen unter Umständen psychisch krank machen kann? Mazda Adli?
Das scheint zunächst mal wie ein Widerspruch. Es ist aber in der Tat so, dass für die meisten von uns die Stadt viel mehr Vorteile hat als Nachteile. Für die meisten von uns ist die Stadt gut. Es gibt mehr Wohlstand, es gibt viel leichteren Zugang zu Bildung und Förderung. Es gibt eine größere kulturelle Vielfalt. All das fasst man zusammen unter dem englischen Begriff Urban Advantage, also Stadtvorteil.
Also Ruhe und Natur, aber auch Kiezleben, Konzert und Kino. Viele von uns möchten beides haben.
Ja, das möchtste. Eine Villa im Grünen mit großer Terrasse, vorn die Ostsee, hinten die Friedrichstraße mit schöner Aussicht, ländlich mondän. Vom Badezimmer ist die Zugspitze zu sehen, aber abends zum Kino hast du's nicht weit.
Schrieb Kurt Tucholsky 1927. Simon, der jetzt auf dem Brandenburger Land wohnt, hat deshalb auch ein Zimmer in Neukölln behalten.
Also der Gedanke war schon, also dass ich mich jetzt nicht entscheiden will, Stadt oder Land, sondern sozusagen beides haben will und beides genießen will.
Am Tempelhofer Strand geht gerade die Sonne unter. Und ich habe mich genug erholt, um mich stressfrei durch das abendliche Getümmel auf den Straßen treiben zu lassen.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
In England haben unbekannte Hacker die Computersysteme mehrerer Krankenhäuser angegriffen. Wir haben es ja eben schon mal gehört hier bei uns in den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Der Betrieb ist teilweise lahmgelegt und der Guardian berichtet, dass viele Notfallpatienten abgewiesen werden mussten. Christian Schmidt, du hast die Meldungen bis jetzt verfolgt. Was ist da los?
Ja, in den Meldungen steht, man weiß eigentlich nicht so richtig, was da los ist. Wenn die Krankenhausmitarbeiter ihren Computer hochfahren, dann kommt eine Meldung mit dem Countdown, der sagt, hey, zahl Geld oder wir löschen all deine Daten. Also Erpressung. Mhm. Das ist natürlich für ein Krankenhaus irgendwie das Worst-Case-Szenario. Betroffen sind viele Krankenhäuser, nämlich die vom National Health Service. Das sind die englischen staatlichen Krankenhäuser.
Was hat das jetzt für Auswirkungen auf den aktuellen Betrieb?
Der ist gerade total lahmgelegt. Ärzte schreiben ein bisschen verzweifelt auf Twitter, die Hacker hätten die Kontrolle über die Computersysteme übernommen und die bitten auch die Patienten, nicht mehr in die Krankenhäuser zu kommen, sondern im Notfall tatsächlich einfach einen Krankenwagen zu rufen.
Also betroffen ist eine staatliche öffentliche Einrichtung. Was können die denn machen?
Eigentlich genauso viel oder genauso wenig wie bei normalen Erpressungen außerhalb der Cyberwelt eben auch. Entweder man arbeitet mit den Kriminellen zusammen, zahlt das Geld und hofft, dass sie dann den Virus irgendwie wieder löschen. Oder man kämpft sozusagen, versucht selber. Es gab im letzten Winter einen Fall in San Francisco, da sind die Fahrkartenautomaten gehackt worden. Genau mit einem ähnlichen Virus, Ransomware, auch mit Lösegeldforderungen. Ein paar Tage ging da erstmal gar nichts mehr. Dann waren die Automaten wieder Schadsoftware frei. Aber verraten wird dann natürlich nichts, wie das passiert ist, ob da was gezahlt wurde oder nicht. So wird das dann auch im aktuellen Fall sein. Da wird geschwiegen, um nicht irgendwelche Trittbrettfahrer zu ermutigen, das auch zu machen.
Britische Krankenhäuser wurden gehackt. Patienten sind gebeten worden, deshalb nicht vorbeizukommen. Und mittlerweile gibt es auch Meldungen aus anderen Ländern. Spanische Unternehmen schreiben von ähnlichen Problemen. Auch in Italien, China oder Vietnam soll es Computerprobleme geben. Aktuelles erfahrt ihr dann weiter hier bei uns am Abend in den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Ach, guck mal, und auf einmal ist dann Freitagabend und ihr sagt so, hä, wie Freitagabend? Ja, das ist wirklich passiert.
Ja.
Es ist wahr, wenn wir das sagen, hier in Deutschlandfunk wissen Deutschlandfunk Nova. Heute ist es aber ganz, ganz schlimm.
Schon 10 Euro jetzt in die DRD-Wissen-Kasse.
Freiwillig 20 Euro. Es ist aber auch einfach, es ist auch für mich die 6. Stunde, Leute. Ja, Entschuldigung. So, das war die Redaktionskonferenz für diese Woche. Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Mich gibt es morgen nochmal und zwar in Endlich Samstag dann ab 10 Uhr. Den Christian Schmidt nicht, den werdet ihr auch an anderer Stelle hier irgendwie nochmal wiederhören. Aber heute Abend erstmal nicht mehr. Wir wünschen ein schönes Wochenende.
Es klingt dramatisch.
Es klingt total dramatisch. So dramatisch meine ich es aber gar nicht. Ich meine das eher liebevoll und schön und alles. Also habt einen schönen Abend, ein tolles Wochenende. Bis bald. Mein Name ist Sonja Meschkat.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.